Das ist irgendwie toll und aber auch komisch, weil dann wird man plötzlich auf der Straße erkannt. Ich habe ja Berlin kennengelernt, da war es hier in Mitte und Prenzlauer Berg sah es nicht schön aus. Es war zappenduster auf den Straßen. Da ist ein Loch, dann stieg man da ein und dann war da eine Bar.
Berliner Leben, eine neue Folge mit Felix
und Flo.
Wir sind heute zu Gast bei Elke Brauweiler, Sängerin, Künstlerin und vielen sicherlich bekannt als Stimme der Band Paula. Schön, dass du bei uns im Podcast bist und ich habe bei der Recherche gleich mal festgestellt, wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide in München geboren.
Wir sind in München geboren, dann sind wir aber in die Nähe von Heilbronn verzogen, immer dahin, wo irgendwelche Automobilwerke waren, wo unser Vater gearbeitet hat und dann sind wir im Schwarzwald gelandet. Und das ist ja sehr, sehr, sehr schön da. Mhm. Gleich bei Straßburg auf der deutschen Seite, im Badischen, bei Offenburg, auf dem Land. Und dann hatte ich irgendwann mit 17, 18, ich wurde gerade 18, war ich in Berlin. Da spielte ich mal Volleyball und da waren wir beim Deutschen Turnfest. Mhm. Und dann war ich da mit einer sehr coolen Freundin, mit der ich leider keinen Kontakt mehr habe. Und wir haben sofort auch verloren beim Spielen und waren aber natürlich trotzdem dort in Berlin. Und dann sind wir nur rumgezogen. Und da habe ich dann am letzten Abend, glaube ich, meinen immer noch sehr guten Freund Steffen Kregler kennengelernt aus Berlin-Zehlendorf. Und dann waren wir zusammen. Und das hat mich, glaube ich, ziemlich beeinflusst, nach Berlin zu kommen, weil ich fand das schon sehr cool. Ich habe dann quasi so einen Sommer hier verbracht. Und und das war irgendwie total spannend. Also für so ein Landei, wie ich es war. Und dann wollte aber auch immer schon in die große Stadt. Das war bei mir und bei meiner Schwester. Wir waren ja immer so ein Gestirn, so ein Zweiergestirn. Wir passten nie da aufs Land. Wir waren immer irgendwie anders. Wir sahen anders aus. Wir hatten andere Klamotten an. Wir hörten andere Musik. Ich bin dann erst nach Paris. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin. Weil ich nach Hamburg, da habe ich keinen Studienplatz bekommen. Ich habe auch mal studiert.
Und der Sommer in Berlin ist ja ganz was Besonderes, wie wir wissen.
Der Sommer in Berlin war auch wirklich ein Sommer.
Das war 92, 93?
Ich bin 1992 nach Berlin gekommen. Ja, bin schon ein bisschen älter.
Fühlst du dich als Berlinerin oder nicht?
Nee. Aber ich fühle mich, also das ist mein Zuhause, aber ich kann nicht sagen, dass ich mich als Berlinerin fühle. Ich bin schon lange hier und das ist mein Zuhause, aber ich finde das auch gut, dass ich diese Geschichte habe mit, dass ich da auf dem Land groß wurde. Ich glaube, das war echt, das war wichtig. Mhm. Ja, dass ich dann anders sozialisiert wurde und ganz viel andere Dinge mitbekommen habe und vielleicht auch diese Langeweile, die man da vielleicht erlebt dann als Jugendliche, weil man ja nicht immer wegkommt, dass man, keine Ahnung, dass man vielleicht dann noch viel mehr auf sich selbst zurückgeworfen ist und Musik hört und liest und ich weiß nicht was und natürlich Freunde trifft, was man natürlich auch hier macht, aber da hat man nicht so viel Zerstreuung gehabt, vor allem in der Zeit, als ich Kind war. Und das war vielleicht auch ganz gut so. Und trotzdem sind wir auch ausgegangen. Wir hatten eine super coole Disco oder so ein Club direkt vor der Tür, wo wirklich die geilste Musik gespielt wurde. Ja, wir waren echt froh. Also da kamen die Leute von überall her ins Ocean in Oberkirch. Und das war total entscheidend, dass es den Laden gab. Also so wurde ich musikalisch so sozialisiert, wie ich es jetzt bin. Also
Für Musik war denn, was wurde da gespielt? Was war denn damals deine Lieblingsmusik oder Musik, die dich inspiriert hat?
Ich bin am Ende so ein totales Indie-Girl gewesen. Aber damals lief da halt schon The Smiths, The Stranglers. Ich liebe Lirita Mitsuko, weiß nicht, ob ihr die kennt, aus wahnsinnig...
Ich jetzt schon von deinem Konzert, oder? Du hast doch einen Song? Hast du nicht einen Song gespielt?
Nein. Ah. Aber das ist wirklich eine Band, die war so vor ihrer Zeit. Der männliche Part ist leider schon vor 10, 15 Jahren an Krebs gestorben, aber sie ist immer noch aktiv. Ganz viel so, also unkommerziellere Pop-Musik. Englisch gerne, britisch. Mhm. Ja. Aber jetzt bin ich eher so ein bisschen elektronischer unterwegs, schon länger.
Und vor allen Dingen Deutsch und Französisch.
Ja, genau. Ja, ich Ich weiß nicht, ob es an der Nähe liegt zu Frankreich, die wir da hatten. Ich habe auf jeden Fall schon ganz früh mit meiner Schwester zusammen in der Schule. Man konnte halt in der 5. Klasse dann im Gymnasium Französisch lernen. Das haben wir gemacht. Dann war ich aber erstmal total schlecht. Also zumindest hatte ich schlechte Noten, aber ich kann es schon immer gut sprechen. Wahrscheinlich so eine Sprachenbegabung hat meine Schwester auch. Und dann hatten wir aber auch französische Familie. Da kamen immer so 3 Cousins, die kompletten langen französischen Sommerferien zu uns ins Haus, weil unsere Großeltern wohnten auch im Haus. Und da waren die dann 4 Wochen mindestens. Und irgendwie singe ich schon ganz lange auf Französisch. Also zumindest bei Paula gab es immer einen französischen Song auf jedem Album. Unser großer Live-Hit war immer Ça plane pour moi von Plastic Bertrand. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, Französisch zu schreiben. Und das mache ich jetzt immer mal noch. Und dachte mir, ich habe ja auch eine französische Coverplatte gemacht, im Jahr 2006 schon. Die heißt Twist à Saint-Tropez. Die gibt es immer noch.
Mhm. Warum also, soll es die auch nicht mehr geben?
Ja, weil es schon so lange her ist. Vergriffen.
Aber die wird immer noch gehört.
Die wird immer noch gehört.
Ich habe bei Spotify geguckt irgendwie und wird immer noch alle gehört.
Ja, macht auch Spaß. Genau, und dann bin ich entweder auf verschiedenen CSDs auch noch gerne unterwegs und trete komplett mit Playbacks auf und mache alle möglichen Sachen von Paula, von meinem französischen Coveralbum, whatever. Oder und jetzt so neues Programm. Also ich habe so ein paar Jazzkonzerte, wirklich sehr viel jazziger als was du gehört hast, auch gespielt mit Leuten, mit Jazzmusikern. Mhm. Nur französische Chansons aus den 50er, 60er, 70er Jahren.
Sehr schön. Ich würde aber gerne auf die Bandzeit zurückkommen. Wie habt ihr euch denn damals gefunden?
Gute Frage. Teilweise war es wirklich so, es gibt in Hamburg an der Hochschule so einen Popkurs. Da sind ja ganz viele zusammengekommen, die Wir sind Helden haben sich da getroffen. Da war ich und der Benja, der Gitarrist von Paula, der auch an dem Abend spielte. Genau, den kannte ich aber schon. Und mit dem habe ich 97 den Popkurs gemacht in Hamburg. Behrend war nicht dabei. Ah ja, Arne auch noch. Genau, Arne, der Bassist damals dann, der war auch bei dem Popkurs. Und den Behrend habe ich im Herbst 97 kennengelernt bei einem Konzert von Barbara Morgenstern. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ja.
Auch genau, weil Behrend und Barbara, ganz alte Freunde, die haben früher zusammen in Hamburg Musik gemacht, sind dann alle aus Hamburg nach Berlin gezogen. Und ja, und dann kam ich mit Behrend zusammen. Wir waren 2,5 Jahre ein Paar. Und dann ist eben Paula entstanden, weil ich machte Musik, er machte Musik, dann spielt man sich Sachen vor. Er hat schon ganz lange Deutsch geschrieben, ich nicht. Und dann habe ich einfach mal, weil er dann am Ende, also ich bin die bessere Sängerin, das darf ich so sagen, habe ich einfach mal seine deutschen Songs auch gesungen. Mhm. Und so ist dann irgendwie Paula entstanden. Und dann haben wir einfach ein paar Sachen gehabt, hatten so ein super schraddeliges, so ein Proberaum in der Warschauer Straße. Und ja, das war dann auch so eine Art Studio und da haben wir das erste Album auch quasi gemacht.
Wo auch der erste große Hit drauf
war. Ja, aber das ist einfach so entstanden, weißt du, wir haben einfach nur die Songs aufgenommen, die wir hatten, haben alles selber gespielt, haben uns so einen total durchgeknallten, tollen Gitarristen aus Hamburg für ein paar Songs da hergeholt, der eine Bierdose nach der anderen trank, das war echt krass, aber er spielte wahnsinnig gut. Ich hoffe, es gibt ihn noch. Der ist auch Arne. Und dann ist das entstanden und dann wollten das alle haben. Das wussten wir nicht.
Aber also ich finde es ja ganz lustig, jetzt wo du zu sagst, du bist ja nicht in Berlin geboren. Ihr habt euch in Hamburg kennengelernt.
Nee, wir haben uns in Berlin kennengelernt.
Achso, ihr habt euch in Berlin kennengelernt.
Ja,
aber ihr seid quasi über Hamburg dann so ein bisschen nochmal nach Berlin. Und für mich ist Paula die Berlin-Band. Also ich verbinde das ganz stark. Ich komme aus Berlin, klar. Und für
klar.
Mich, nee, klar.
Ich weiß, ihr gehört.
Die hören, ja.
Wer uns regelmäßig hört. Oder
jetzt reiß dich doch mal zusammen. Ja. Kannst du nicht Hochdeutsch sprechen?
Reden, genau.
Mann, das ist ein Podcast.
Aber ich hab auch ein paar Jahre in Hamburg gelebt. Und da habe ich einen Monat lang Hochdeutsch gesprochen, dann habe ich es nicht mehr geschafft. Bravo. aber also für mich seid ihr ja die Berlin-Band. Und wendet so Zufall war dass ihr dann quasi so nach oben, ihr seid ja wirklich nach oben wie eine Rakete, jedenfalls in meiner Welt, ja. Wart ihr irgendwie die großen Stars von jetzt auf gleich?
Ja, das ist einfach so passiert, aber das wussten wir auch nicht. Ja, Behrend war aus Hamburg, kam hierher mit seiner alten Band, wie hießen sie nochmal? weiß gar nicht mehr, Barbara Morgenstern gehörte dazu. Und ich war eben auch schon hier ein paar Jahre und dann, ja, traf man sich halt. Aber ja, wir waren beide keine Berliner, aber haben eben in Berlin gelebt und haben all das da eingebracht, was wir selber mochten, gehört haben, was uns beeinflusst hat. Und sicher auch das Berlin, also das Drumherum, in dem wir dann ja auch schon ein paar Jahre gelebt haben.
Wie waren, also euer großer Hit heißt ja, als es passierte. Ja. Wie waren für dich der Moment, als es passierte tatsächlich, als du das erste Mal einen Song im Radio gehört hast oder gemerkt hast, da geht jetzt gerade irgendwas anders, als wir dachten, ab.
Ja. Das ist irgendwie toll und aber auch komisch, weil dann wird man plötzlich auf der Straße erkannt und die Leute sprechen über dich oder sagen deinen Namen und also es ist irgendwas zwischen, dann ist man kurz mal stolz und irgendwann denkt man, das ist aber auch echt merkwürdig. Ich hatte zeitgleich ein anderes Projekt, Commercial Breakup. Mhm. Das war genauso erfolgreich, das kennst du vielleicht auch, aber englischsprachig. Also ich weiß noch, ich war damals im Fitnessstudio in den Schönhauser Allee-Arkaden, gibt es immer noch Fitness, weiß gerade nicht, wie die heißen, und war da auf dem Laufband und dann liefen wirklich, auf einem Kanal lief Commercial Breakup, Walking Back Home, das war so unsere Erfolgssingle, und auf dem anderen lief Paula, als es passierte. Aber manchmal musste ich echt lachen. Sprich, es war noch potenziert. Aber da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Also es gab einige, die mochten Paula mehr, andere, die mochten Commercial Breakup mehr. Also irgendwie okay, macht Spaß, aber auch befremdlich. Also ich finde, man muss jetzt nicht erkannt werden für seine Musik. Ich finde es viel erstrebenswerter, habe ich dann irgendwann bemerkt, einfach nur seine Musik machen zu können und davon zu leben, aber erkannt zu werden.
Bist du noch aufgeregt, wenn du auf der Bühne stehst? Oder wie war das damals, als du zum ersten Mal vor großem Publikum gespielt hast?
Ja, klar, ich bin immer noch aufgeregt. Das gehört wohl dazu, dass tun auch fast alle. Ich habe gerade einen alten Bekannten getroffen, Tim Neuhaus, wahnsinnig toller Musiker, großartiger Schlagzeuger auch. Und der meinte auch, er ist immer noch aufgeregt und der spielt wirklich die größten Bühnen auf dieser Welt. Aber da ist er eigentlich der Schlagzeuger, aber singt auch und spielt Gitarre und ja, bin immer noch aufgeregt und ich weiß nicht mehr, wie das war, das ist schon so lange her, aber ich habe vor Paula auch, ich habe ja schon länger Musik gemacht, ich hatte so ein Projekt mit einem DJ und da habe ich auch vor 1.000, 2.000, 3.000 Leuten gestanden, ganz alleine, weil ich habe einfach zu seinen Vinylplatten, der hat so Instrumentalplatten aufgelegt, so zur Easy-Listening-Zeit sind wir super viel aufgetreten und waren dann auf riesigen Partys in München und Hamburg und da stand ich da ganz alleine. Das hat halt geschult und bei Paula, klar, da haben wir auch große Festivals gespielt und da waren dann manchmal 5.000 bis 10.000 Leute, das geht schon. Ja. Ist dann irgendwie gar nicht so anders. Das sind dann halt viele Leute. Und zum Glück verlässt mich meine Stimme nicht.
Ja. Nach Paula ging es dann gleich weiter mit der Solokarriere oder wie war das mit euch, mit dem Erfolg, den ihr auch hattet? Hast du gesagt, ihr wurdet erkannt auf der Straße. Es ging irgendwie immer nach oben. Wie hat sich dann eure Band entwickelt oder wie hat sich dann entwickelt, dass du jetzt solo unterwegs bist?
Also die Band ist dann eigentlich immer mal größer geworden. Am Anfang waren wir zu dritt, nur ich, Behrendt und Benja, der Gitarrist. Dann kam der Arne am Bass dazu. Dann haben wir ein Album gemacht, das war dann aber schon das vierte, 2005. Da waren wir dann fünf, da waren wir auf jeden Fall, da war so ein Wechsel, da war Behrendt dann live nicht mehr dabei, weil er eher im Studio sein wollte. Der ist nicht so die Frontsau, der ist eher der, also deswegen auch Schlagzeug, das passt gut zu ihm, er ist eigentlich Schlagzeuger. Und das ist ja so die schöne Position im Hintergrund, ne? Da muss man nicht vorne stehen und irgendwas präsentieren oder die Leute irgendwie unterhalten. Aber der ist halt, schon lange hat er ein Studio, wie so viele, ne? Und nimmt da Bands auf und oder eigene Sachen und Werbung. Und dann waren wir irgendwie, warte mal, ich, Tom an der Gitarre, Patrick an der Gitarre, Nils am Schlagzeug. Ja, dann waren wir fünf. Dann wurde es so ein bisschen gitarriger für ein Album, das 2005 war. Und dann hat es aber, naja, war dann eben nicht mehr so erfolgreich. Also das erste, zweite, dritte Album war ziemlich erfolgreich. Beim zweiten dachten alle, wir werden jetzt Popstars, so richtig groß, weil mit dem ersten war das noch nicht so groß. Da sind wir dann schön nach Paris gefahren, um Fotos zu machen. In so einer geilen Hotelsuite, wo ABBA auch Fotos gemacht hatten. Sozusagen, also alles so rot gelackt, die Wände, und dann in der Mitte des Zimmers so eine pinkfarbene, wabenartige Badewanne.
Cool.
Sowas hatte ich noch, nee, aber sowas hatte ich noch nicht gesehen. Das war schon echt ganz geil. Und dann zu wissen, dass ABBA da, also ich war totaler ABBA-Fan als Kind, dass ABBA da auch Fotos geschossen hat. Also das gab es schon länger, dieses Hotel. Egal, auf jeden Fall ging es erstmal so nach oben und dann hat es aber doch nicht so total gekracht. Und dann, haben wir dieses 2005er-Album noch gemacht und dann war irgendwie eine Pause. Ich habe aber zwischendurch schon mein französisches Coveralbum gemacht, weil da war auch mal Pause. Man macht ja nicht ständig ein Album und ist nicht ständig unterwegs. 2003 hatte ich das schon fertig, mein Tristesse Saint-Tropez-Album. Und dann habe ich, da ich ja auch Bratsche spiele, war ich dann Teil der String Theory, so heißt das Projekt. Da haben wir dann schon ein Berliner Album aufgenommen. Ich glaube, das war 2008. Und eins in Göteborg. Da haben wir dann José González kennengelernt. Und dann war ich auch viel mit dem unterwegs. Da gab es ein Projekt. Also wir haben seine Songs neu interpretiert mit einem Ensemble aus Streichern, Bläsern und eine kleine Band, dreimal Percussion. Tierisch geil. Wir waren irgendwie 23 Leute auf der Bühne und sind dann durch Europa und durch Amerika und Kanada getourt. Durch die großen Hallen der Welt, so die tollsten Theater und so Sachen, die man sonst nicht sieht. Und dann habe ich ein Solo-Album gemacht. Nee, Quatsch, dann kam erstmal noch ein 2010 nochmal ein Paula-Album und 2014 nochmal, aber die Abstände wurden größer und es hat halt nicht mehr so wirklich funktioniert. Wir wollten eigentlich gar nicht mehr weitermachen nach dem vierten, weil wir gemerkt haben, es reicht halt nicht aus, ne, weil man kann natürlich immer Alben machen, aber das kostet ja wahnsinnig viel Zeit und du musst die Songs schreiben und wenn du dann das Ding rausbringst und es verkauft sich ein paar tausend Mal, dann ist es halt den Aufwand leider nicht wirklich wert, außer du machst das einfach so. Aber wir wollten ja auch Geld damit verdienen. Genau. Und dann ist halt jeder so ein bisschen seiner Wege gegangen. Wir haben aber trotzdem noch weitergemacht, weil immer mal wieder so ein Impuls kam. Dann gab es nochmal eine Plattenfirma, die interessiert war. Die wurden es dann am Ende doch nicht. Dann wurde es ein kleines Label in Hamburg und dann gab es nochmal das 2014er Album. Auch eher so zufällig.
Aber wie ist denn das, wenn man mal für die Leute, die jetzt nicht in der Musikbranche sind oder sich auskennen, kam das erste Mal jemand auf euch zu oder auf dich zu und hat gesagt, hey, wollt ihr nicht? Oder bewirbt man sich klassisch, wie man es so kennt, mit einem Demo-Tape vielleicht noch?
Genau. Also ich hatte damals halt schon ganz gute Kontakte oder weil man ja, habe schon ein bisschen länger Musik gemacht und dann kannte ich einfach ein kleines Label, ein Indie-Label in Hamburg, die aber gut vernetzt sind, so international, Marina Records hießen die. Genau, mein Freund DJ Maxwell, mit dem ich dieses DJ-Projekt hatte, wo ich zu seinen Vinyl-Instrumentalplatten gesungen habe, der fuhr dann nach Hamburg und war mit denen befreundet und nahm einfach unsere Kassette oder ich weiß nicht, was es da war, mit und hat es denen vorgespielt. Und die wollten das sofort signen und suchten sich dann aber eine größere Firma, weil sie gemerkt haben, das ist jetzt nicht nur Indie-Indie, damit kann man mehr erreichen. Also es war totaler Zufall.
Und die nächsten Platten, also wie entwickelt sich das so weiter dann?
Also dann haben wir am Ende bei diesem, dann war das so eine Kooperation zwischen diesem Label Marina Records und die eigentliche Firma hieß dann Orbit Records. Die war aber immer angeschlossen an eine große Firma. Das war damals die Virgin, dann die Sony, dann die Universal. Sprich, die hatten Geld.
Und die kennt man noch? Die kennt ja auch jeder.
Ja, die kennt jeder. Und dann hatten wir einfach das Glück, dass wir noch im Jahr 99 einen Plattendeal unterschrieben haben. Und da gab es noch Geld. Das war quasi fast eins der letzten Jahre. Und dann haben wir halt einen Deal unterschrieben mit gestaffelte Gelder für jedes Album. Für jedes Album gab es mehr Geld. Und das mussten die uns dann zahlen. Selbst in den Zeiten, wo es dann nicht mehr
so lief.
Und die das am liebsten nicht gezahlt hätten. Aber es stand im Vertrag. Und dann haben wir fürs fünfte Album. Ich glaube, wir hatten einen Vertrag über 5 Alben. Wow. Und da mussten die uns halt irgendwie echt viel Kohle raustun. Und das war natürlich ganz schön.
Aber das war dann wahrscheinlich auch, weil wenn es zeitlich einordnet, war es ja dann auch so wirklich auch so eine Hype-Zeit auch für Berlin. Aber auch elektro-deutsche Popmusik war super angesagt damals. Viele Bands kennt man noch.
Ja.
Ihr müsst euch da gefühlt haben, wie euch gehört die Stadt, oder?
Ja, wir sind nicht so drauf. Also der Behrendt nicht und ich auch nicht. Also das war natürlich toll und das war aber eben ganz viel Glück. Weißt du, man hat da manchmal einfach auch viel Glück, wenn man zur rechten Zeit im rechten Ort ist. Ich bin natürlich auch gut in dem, was ich mache, aber es gibt ja tausend andere da draußen. Ne? Also wir waren einfach, irgendwie wollten die Leute gerade das hören und wir haben dann stehen jetzt für so eine gewisse Zeit in Berlin und das ist natürlich toll. Ich habe das auch sehr genossen und ich finde das auch schön, dass das so ist. Aber die, ja, das ändert sich halt wieder, ne? Und manchmal denkt man dann so, oh, jetzt, ich bin jetzt hier der große Popstar, aber darum geht's ja nicht. Also ich find's dann eher toll, dass ich diese Musik gemacht habe und dass es so viele begeistert hat. Ja. Und weißt du, es gibt so viele Geschichten. Also das war das Tolle dann auch am Musik machen, dieses unterwegs sein und spielen und jeder kommt dann, dann geht man ja noch zum Merchstand und unterschreibt da irgendwelche Karten oder und dann diese ganzen Geschichten von den Leuten. Das ist halt das Schöne. Ja, ach, die einen haben halt dann beim, sei es nur beim Renovieren in ihrer Wohnung, in die sie dann gezogen sind im Prenzlauer Berg, halt immer diese Platte gehört. Dann von guten Eltern lief auch schon im Kreissaal, da sind schon Kinder zur Welt gekommen. Weißt du, nur so eine Sachen und oh, die einen haben sich da kennengelernt. So, das. Also ganz viele so liebevolle, tolle Geschichten und das ist halt irgendwie total geil, sowas zu erfahren und mit den Leuten dann dazustehen und das zu erfahren. Also das ist dann so dieses Persönliche, finde ich dann total angenehm. Und natürlich auch zu wissen, man berührt die mit der Musik und man kriegt die und hat da so einen schönen, positiven Einfluss, weißt du, und das ist natürlich toll, also. Weil manche sagen mir, sie hören heute noch diese Platte und lieben das oder lieben meine Stimme, whatever. Wunderbar.
Ist ja auch sehr markant, ne? Also man hört ja, finde ich schon, sowohl deine Stimme als auch deinen Sound. Selbst heute noch hört man, finde ich, irgendwie den Sound raus irgendwie und erkennt dich. Also ich, mir geht's
dazu. Ich weiß, meine Stimmfarbe scheint prägnant zu sein.
Ist das super.
Ja, finde ich auch gut. Das ist total entscheidend, weil darum geht's. So von wegen, wenn man was Neues macht und das klingt auch anders und das läuft dann vielleicht im Radio und die Leute erkennen halt sofort die Stimme. Das ist schon super. Also lieber bin ich unverkennbar, als so zu klingen wie viele andere.
Du hast ja auf dem Konzert, wo ich gerade war, auch ein Cover von Manfred Krug, von Manne Krug gespielt. Und weil ja so komplett, für mich jedenfalls komplett andere Musik ist, als ich mit dir assoziiere. Und selbst da hast du ja deinen Sound draus gemacht. Ne? Also ist ja selbst da deins. Wie viel Berlin steckt denn in Paula, wenn ich jetzt mal kurz zurückgehen darf? Weil für mich war halt die Berliner Band. Jetzt bist du für mich eine Künstlerin, du bist einständig, du bist jetzt nicht verbunden mit Berlin, sondern du bist für mich jetzt irgendwie eine Sängerin.
Ja.
Aber damals, Paula war halt so ein Berlin-Projekt.
Ja, wahrscheinlich steckt da, auf jeden Fall steckt da eine ganze Prise Berlin drin, logisch. Weil Behrendt und ich lebten beide seit Anfang, er kam ein bisschen später, seit einigen Jahren schon da und es war halt unser Leben und unser Alltag. Deswegen ist da sicher was drin, aber man kann es nicht so genau sagen. Es ist so eine, nein, das ist immer so ein, da kommt ja alles, dann meine Kindheit, Jugend, was wir beide damals gehört haben und dann auch, was wir in Berlin mitgenommen haben. Das kannst du gar nicht festmachen, aber es ist halt von allem etwas. Und es ist ja auch gut so.
Ja. Das ist auch ein guter Zeitpunkt für unsere Kategorie. Drei Fragen. Die erste Frage ist, wie viele Sterne würdest du heute Berlin geben?
Das hat sich sehr verändert. Wie viele kann ich geben?
15. Haben wir schon die unterschiedlichsten Varianten gehört.
Bin jetzt nicht mehr so gerne hier, wie ich es mal war, weil ich ja auch schon so lange da bin. Deswegen würde ich jetzt auch niemals die 10 geben. Ich mache mal als Messlatte 10. Ich bin immer mal auch dabei, mit dem Gedanken zu spielen, wegzugehen, aber ist natürlich auch nicht so leicht. Und wohin dann bitte? Wenn, dann denke ich eher international. Also, hat sich sehr verändert. Nicht zum Guten. Aber es ist immer noch schön. Also ich würde mal sagen, 6 von 10.
6 von 10.
Und was findest du schön und was findest du vielleicht nicht so schön?
Was hat sich verändert? Oder was? Haben wir uns verändert, die jetzt schon länger in Berlin leben?
Nee, ich glaube, wir sind nur älter geworden.
Aber immer noch die gleichen.
Ja, also ich bin irgendwie immer noch die gleiche. Ich bin in meinem Hirn, bin ich immer noch 20 und lebe mein relativ jugendliches Musikerleben, finde ich aber auch gut. Bin auch froh, dass ich das so machen kann. Nee, aber die Stadt ist halt so ein Ausverkauf, Berlin. Also es gibt keine Freiräume mehr. Also es gibt nichts mehr, wo was Neues passieren kann. Das habe ich ja so kennengelernt. Also ich habe ja Berlin kennengelernt, da war es hier in Mitte und Prenzlauer Berg sah es nicht schön aus. Es war zappenduster auf den Straßen. Ich habe schon ganz am Anfang mal in Prenzlauer Berg gelebt, das war echt crazy. Eingekauft habe ich auch im Olden Westen und studiert habe ich auch im Olden Westen. Und dann ging man da in Mitte irgendwo in der Oranienburger Straße,
alles grau.
4 Hauswand, da ist ein Loch, dann stieg man da ein und dann war da eine Bar. Und so ging das ja lustig weiter. Und also all das gibt es nicht mehr. Es ist diese Kreativität oder dieses Potenzial hat Berlin eben nicht mehr, aber haben ja auch alle anderen Städte nicht mehr. Also es gibt keine neuen Räume mehr zu entdecken. Es gibt nicht keinen Leerstand mehr, wo was Neues aufmachen kann. Es gibt keine bezahlbaren Räume mehr für Künstler. Es gibt keine Übungsräume. Also das ist wirklich ein totales Drama, wenn man nach so einem Raum sucht. Es gibt keinen Wohnraum mehr. Jeder muss bleiben, wo er ist, weil sonst hast du richtig schlechte Karten. Ich hoffe auch, dass ich hier nicht raus muss zum Beispiel. Bin ja schon ewig in der Wohnung. Also und trotzdem kommt die ganze Welt nach Berlin. Das ist auch irgendwie ganz spannend. Also es ist wahnsinnig international. Aber das, ja, also es sieht jetzt nicht mehr so aus, es macht mir nicht mehr so viel Spaß, dieses Leben, wie es halt damals war. Es war halt wirklich spannend und das ist alles weg. Es gibt's nicht mehr. Es ist auch glatt gebügelt. Ich meine, geh mal in Mitte irgendwie, also ich mag das auch gar nicht, bin da nicht unterwegs. Das ist einfach langweilig. Man kann nur noch shoppen gehen, Kaffee trinken und teuer essen gehen.
Aber Prenzlauer Berg ist auch genauso.
Ja, aber das ist noch ein bisschen angenehmer. Also es ist wirklich noch ein bisschen dezenter. Ich weiß, das schwappt immer mehr rüber, aber es gibt immer noch Ecken. Du kannst noch günstig guten Kaffee trinken. Du kannst auch noch, hier gibt's so einen Inder, da gehe ich immer mittags hin, da kriegst du halt ein Mittagsmenü für 10 Euro. Du kriegst eine Suppe, du kriegst einen Salat und danach kriegst du noch umsonst einen Chai-Tee oder einen Espresso. Weißt du, so eine Sachen. Also es gibt noch so
Kleinode, oder?
Ja, genau. Also man kann sich das noch suchen und in Mitte ist es total vorbei und in Neukölln auch. Und es ist mir auch zu voll geworden. Also so, und trotzdem sagen alle, hey, Berlin ist so toll. Aber ich habe eben das andere Berlin erlebt, was echt spannend war und neu und aufregend. Und das ist es jetzt für mich nicht mehr so. Mhm. Also es ist natürlich, es ist immer noch, macht immer noch Spaß, hier zu sein, aber.
Die zweite Berlin-Frage ist aus dem Bauch raus, was würdest du als Erstes machen, wenn du Bürgermeisterin wärst für einen Tag? Also was wäre das Erste, was du aus dem Impuls heraus super gern machen würdest? Entscheiden, tun?
Ich würde die Mieten niedriger machen. Ich würde echt gucken, dass es Wohnraum gibt für alle und auch sozialen Wohnungsbau, das voranzutreiben. Der ganze Dreck in der ganzen Stadt ist irgendwie auch auf Dauer echt ein bisschen schwierig. Also ich bin jetzt kein Wutbürger oder, aber das muss auch besser organisiert werden. Also das läuft ja alles gar nicht, auch mit diesen BSR-Stationen, wo man seinen Kram hinbringt. Also egal, wo du hinguckst, in Prenzlauer Berg ist fast genauso wie in Kreuzberg. Überall stellen die Leute über Nacht ihren Scheiß auf die Straße. Mhm. Das ist, also ich finde es auf Dauer wirklich auch, das geht mir komplett gegen den Zeiger, gegen den Strich. Weil da, ich war gerade im Allgäu. Ich meine, klar, das ist dann vielleicht langweilig, dort zu sein. Aber manchmal habe ich auch echt Bock auf so mehr Schönheit. Und mir fehlt das dann so ein bisschen in Berlin. Also es ist wirklich wahnsinnig dreckig geworden. Also so in Kreuzberg, Neukölln, das ist ganz schön heavy. Also wo meine Schwester wohnt, hinten am Paul-Linke-Ufer.
Aber war Berlin früher nicht auch dreckig oder war es nur anders dreckig?
Nee, es war anders dreckig. Es war eben nicht dieses Offensichtliche, ich stelle einfach alle meine Sachen, die ich nicht mehr brauche, vor die Tür, wenn es keiner sieht. Nee, ja, es war düster und ja, ich meine, das sah ja total krass aus, dieses Prenzlauer Berg oder Mitte. Es war halt nicht gemacht, die Häuser waren nicht hell gestrichen. Die Hausaufgänge, auch dieser Geruch, kennt ihr das noch? Dieser Kohlegeruch, das gibt's ja immer noch teilweise. Ich weiß noch, auf der Bornholmer gibt's noch solche Häuser, da geht man dann in den Hinterhof, Seitenflügel und da riecht's halt noch genauso wie in den 90ern. Das ist so geil. Eine Freundin von mir hat so gewohnt. Das war halt auch irgendwie echt rough und sah nicht schön aus, aber es war jetzt nicht so. Also ich habe das Gefühl, jeder lebt hier und findet super, aber macht halt, was er will. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, das fehlt mir. Dieses auch so dran denken, dass wir hier miteinander leben und dass wir alle vielleicht eine gute Zeit haben und auch jeder irgendwie guckt, dass er einfach nicht seinen Müll vor die Tür wirft. Ich hole mir dann auch ein Auto und fahre das dahin. Ich fand das halt irgendwie gut. Also, aber gut, da kann ein Bürgermeister nicht so viel machen, aber vielleicht kann man da daran appellieren.
Ja,
das fände ich schön.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also ich muss sagen, ich habe schon auch viele Dinge, die auf der Straße waren, auch schon mal mitgenommen, aber es ist so wahllos. Es ist alles so, jeder schmeißt einfach hin, ohne zu schauen, ob das wirklich noch brauchbar ist oder liegt es hier noch 3 Wochen rum, bis es dann doch mal abgeholt
ist. Ist ja auch ein Unterschied, ob es Müll ist oder ob das was ist zu verschenken. Ja. Ne?
Und ich würde natürlich ganz eindeutig gegen Armut auch vorgehen und einfach gucken, weil am Ende gibt es doch noch irgendwelche Möglichkeiten, Leute unterzubringen, dass es da Möglichkeiten gibt, einfach Leute, die nicht das nötige Geld haben, die auf der Straße sind, dass die irgendwie ein warmes Bett finden und auch eine Mahlzeit. Das kann doch nicht so schwer sein. Da geht es auch wieder nur um Geldumverteilung.
Mhm.
Das fände ich auch sehr, sehr schön und menschlich.
Ja.
Weil das fehlt mir auch so ein bisschen. Ne, Berlin ist einfach so, es geht nur noch ums große Geld. Die ganzen Firmen weltweit, die ganzen Startups kommen hierher und es geht nur noch ums große Geld verdienen.
Die wie sind überall. Ja wichtig.
Nein,
ne?
Aber das ist halt so, ist wichtig, ich finde, das ist so auffällig, dass das in Berlin, das hat halt so Überhand genommen die ganzen letzten 10 Jahre.
Die Seele schon, geht flöten.
Ja, genau. Und das finde ich, genau darum geht es dann. Und das ist wirklich traurig.
Gibt es trotzdem einen Ort, der sagt für dich so ein bisschen Secret Place oder ein schöner Ort, wo du dich zurückziehen kannst, wo du sein kannst, was immer noch besonders ist für dich?
Nee. Nee, es gibt dann eher Orte, die ich mag, wo ich schon lange gerne hingehe. So eine Lieblingsbar von mir.
Welche ist das?
Das Lass uns Freunde bleiben auf der Corina-Ecke Zionskirch. Das hat halt auch die Zeit überdauert. Das finde ich schön. Das sind auch Leute, die es machen. So ein Typ aus Freiburg, der ist auch schon ewig da. Und die Getränke sind bezahlbar. Man kennt sich. Das ist irgendwie, ja, das ist so ein Ort, den ich, ja, der wie so ein größeres Wohnzimmer ist oder so.
Ja.
Genau, und davon gibt es ja auch ein paar und die gilt es irgendwie zu bewahren oder da halt hinzugehen und ja.
Gibt es bestimmte Orte in Berlin, wo du Inspiration holst? Oder sind das eher Situationen? Oder wo holst du deine Inspiration?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Also die kommen so einfach zu, oder?
Ich denke einfach, die, ja, wahrscheinlich einfach nur durchs tägliche irgendwie, ich bin gern unterwegs, ich gehe spazieren, ich fahre Fahrrad, aber dann setze ich mich halt an mein Klavier und dann entsteht da was. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Das ist auch wieder so ein Sammelsurium an allem, was da in mir hängen bleibt.
Auch so eine spannende Geschichte. Ich spiele ja auch Klavier. Hast du erst die Texte oder erst die Musik oder hast du beides?
Nee, ich immer erst die Harmonien. Also ich setze mich ans Klavier und dann spiele ich da irgendwas, was mir dann gefällt. Und dann fällt mir eine Melodie ein.
Mhm.
Ich bin überhaupt nicht der Texter. Ich habe das jetzt so langsam hinbekommen, dass ich auch Texte schreibe. echt schwer. Genau, ich weiß, manch einer schreibt zuerst einen Text, ist halt jemand so, ist jemand, der Worte findet oder eine Geschichte zu erzählen hat. Bei mir ist es immer, also wenn ich könnte, würde ich auch ohne Text auskommen. Das war eigentlich auch meine Idee, so ein Album zu machen in einer Fantasiesprache. Das machen ja Sigur Rós auch.
Mhm.
Ich dachte immer, das sei isländisch, von wegen.
Ja, denken ganz viele, glaube ich. Denken ganz viele.
Habe ich erst vor einigen Jahren erfahren.
Aber das ist eine richtige Sprache, die sie entwickelt haben, glaube ich. Ne? Also das ist jetzt nicht einfach nur Fantasie ausgedacht in dem Moment, sondern das ist eine richtige Sprache, glaube ich, die sie komponiert haben oder wie auch immer.
Ja, genau.
Die singen auch immer das Gleiche, auch live.
Ja, aber das finde ich total gut. Also ich würde wirklich auch ohne Worte auskommen. Ich weiß natürlich, das ist total wichtig und viele schätzen ja Bands aufgrund der Texte, sowas wie Tokotronic. Ich meine, die sind ja ohne diese Texte nicht denkbar.
Die haben ja nur drei Melodien, ihr habt drei Akkorde.
Die sind ja nicht aufgrund ihrer Songs jetzt nur so groß, sondern aufgrund der Aussage, die sie haben. Die sind ja wirklich, die vertreten ja wirklich eine ganz starke Meinung. Und das ist auch super so, dass es die gibt über so lange Zeit schon. Aber für mich würde es reichen, wenn es da nur Harmonien und Melodien gäbe, Akkorde und ich da irgendwie verschiedene Melodien übereinander ballere und dann noch da Bratsche drauf spiele und ich weiß nicht was, alles was da so rumsteht und ich einfach, ja, irgendwie fantasiemäßig, vielleicht muss ich sowas auch entwickeln als Gegenstück, weil
aber ich würde es schade finden, weil
Sigur Rós.
Ja, aber ich würde es schade finden, weil was dich ja auch ausmacht, gerade, ich weiß nicht, ob gerade live, aber mir ist live sehr bewusst geworden, deine Aussprache, egal ob du Französisch singst oder ob du Deutsch singst, du hast halt eine bestimmte Artikulation, wie auch immer, und die ist ja dann flöten. Also du kannst ja, du machst ja nicht nur, oder du bringst ja nicht nur Gefühle mit deiner Musik rüber, sondern schon auch mit den Texten, beziehungsweise wie du die Texte vorträgst.
Ich kann aber dann auch lautmalerisch sein. Das ist ja auch nur eine Idee, von wegen sowas auch zu machen. Ich will nicht komplett auf Worte verzichten, es geht dann eher um so ein Projekt.
Aber in welcher Sprache hast du das Gefühl, kann man sich in der Musik besser ausdrücken? Französisch, Deutsch?
Ich finde, das kann ich so nicht sagen, aber auf Französisch,
klingt
also im Französischen klinge ich komplett anders als auf Deutsch und wiederum ganz anders als auf Englisch. Also man hat eine ganz andere Ausstrahlung, das ist total krass, in jeder Sprache. Und im Deutschen werde ich natürlich dann verstanden, zumindest in diesem Land, aber im Französischen fühle ich mich total zu Hause, muss ich sagen.
Merkt man.
Ja.
Merkt man total, weil du das so aus dem Herzen alles raus singst.
Und das Englische ist mir auch sehr bekannt, aber ja, es und klingt auch gut, aber whatever. Alles ist möglich. Ich kann mich da überhaupt nicht festlegen.
Wir haben noch eine weitere Rubrik. Also eine Rubrik ohne Namen nennen wir das immer, weil wir haben eine Tradition, dass unser aktueller Gast ein Geschenk uns mitgibt für den nächsten Gast, ohne zu wissen, wer der nächste Gast ist. Und somit haben wir ein Geschenk mitgebracht von unserem Gast vor dir, und zwar von Franziska Mallers, die Litfaßsäulen in Berlin betreibt. Und die hat dir ein Geschenk mitgebracht, ohne zu wissen, wer du bist. Und das überreichen wir dir jetzt mal.
Gerne beschreiben,
und du darfst
es
gerne
siehst.
Einfach, genau, du darfst es mal artikulierend auspacken.
Okay. Ich bin sehr gespannt. Da ist erstmal eine Leinentasche. Um die geht's wahrscheinlich nicht.
Doch, auch.
Ah, auch. Ach, geil. Ein echter Berliner. Die Litfaßsäule. Geboren 1855 in Berlin. Ah, oh, super. Ich liebe Litfaßsäulen. Das ist ja echt lustig.
Ja, das passt doch super.
Und dann ist das so eine quasi Litfaßsäule in Plastik. Mit so einem Deckel, wie eben das obere einer Litfaßsäule.
Oder eine Keksdose oder so.
Eine Keksdose,
ja, genau, wie eine Keksdose, aber der Deckel ist halt ein bisschen anders.
Ja.
Und genau, und ich sehe hier alte quasi Plakate, Kompetenz in Stanztechnik.
Oha.
Zito. Rama Butterfein.
Die gute alte Rama.
Sunlight, ach so, nicht Sunlicht. Ich dachte gerade, das wäre so nicht. Zukunft braucht Herkunft. Das ist auch nicht schlecht.
Hat man ein bisschen was zu lesen.
Rohwedder. Auf jeden Fall ist es eine metallene Litfaßsäule. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Wir würden uns natürlich freuen, wenn du unserem nächsten Gast, und wir sagen jetzt noch nicht, wer es ist, auch was Kleines, was Spontanes einfach mitgibst. Und das werden wir dann in der nächsten Folge überreichen.
Ja. Ja, da muss ich mal kurz überlegen. Ich bin nicht vorbereitet.
Ja, das machen wir danach ganz entspannt.
Okay.
Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen auf tatsächlich so die Musikindustrie. Weil als du dann deine große Phase hattest, sagen wir mal, da hat sich die Musikindustrie ja sehr stark verändert. Du hast vorhin schon gesagt, du hattest Glück, 99 noch einen Vertrag unterschrieben zu haben. So. Und dann kam ja auch iTunes, die digitale Musik und so weiter. Wie siehst du das von damals versus jetzt? Das hat ja Vorteile und das hat natürlich auch Nachteile. Also wahrscheinlich finanzielle Nachteile irgendwie alle. Oder viele beschweren sich auch irgendwie, bei Spotify kriegt man kein Geld und so weiter. Auf der anderen Seite kann jetzt jeder Musik machen und braucht kein Label und kein Demo-Tape oder wie auch immer. Wie siehst du die Entwicklung?
Ja, ganz, ganz schwierige Entwicklung, weil also erstmal konnte man noch Geld verdienen als Musiker damals, wenn man so einen Deal hatte, wie wir es hatten.
Mhm.
Also wir haben dann einfach, weil wir, also Behrend hatte, nee, da noch kein Studio, aber wir haben das erste Album haben wir da in diesem schraddeligen Proberaum in der Warschau aufgenommen. Das zweite, da wohnte er in der Stubbenkammer, das dritte in der Rosenthaler zu Hause und dann hatte er irgendwann ein Studio. Sprich, wir haben immer günstig produziert und den Rest des Geldes uns geteilt.
Mhm.
Und dann haben wir viel gespielt und so konnten wir echt ganz gut leben. Und dann wurde es halt immer mehr so, dass gestreamt wurde. Beim Live-Spielen ist es halt gut, dass man dann Merch verkauft.
Mhm.
Aber man muss halt live spielen, um dann auch die Sachen am Merch verkaufen zu können. Und jetzt mit dem Streamen ist es wirklich so, dass man quasi nichts damit verdient. Also ich habe irgendwann meine erste Abrechnung bekommen bezüglich meines Solo-Albums, was ich 2019 gemacht habe. Und da muss man echt nur heulen. Also ich habe meine Musik bei Spotify, aber ich bin selbst kein Kunde, weil das ist einfach unter aller Sau. Spotify ist echt ein Drecksladen. Ich habe gerade eine Story gepostet bei Instagram. Auch sehr, sehr spannend. Also die meisten wissen halt nicht, dass da beim Musiker nichts landet. Und also Spotify teilt sich halt das Geld. Die sind dann mit den Großen verbandelt, sei es die Universal, und teilen sich die Einnahmen mit dieser großen Plattenfirma zum Beispiel. Und nur wenn du halt dann Millionen Streams hast, kommt vielleicht ein bisschen was bei rum. Also es haben sich ja schon einige zurückgezogen. Ich weiß allerdings, ich muss meine Sachen da stehen haben, aber ich werde niemals selber Kunde sein. So, und heute ist es halt so, dass man echt gucken muss, wo man bleibt. Auch wenn jetzt jeder Musik machen kann. Das ist nicht so, dass du, also da brauchst du schon ganz viel Glück auch, wenn du irgendwie Musik machst, die vielleicht gerade alle haben wollen und dann bist du sehr jung und hast eine riesen Community. Du musst ja Social Media mäßig gut aufgestellt sein, sonst hört keiner deine Musik. Mhm. So. Und am besten spielst du halt live, aber auch das Live-Spielen, also das tun zu können, da brauchst du eigentlich auch wieder einen Hit, der im Radio läuft. Du kannst sonst nur klein spielen. Und heute muss man, weil man kein Geld mehr verdient, durch das Streamen, durch Spotify, muss man live spielen und dann Merch verkaufen. Damit verdient man Geld. Mit den Gagen und mit dem Merch. Aber da kommt man teilweise gar nicht mehr hin.
Mhm.
Also selbst ich habe keine Booking-Agentur mehr gefunden mit meinem Solo-Album 2019. Selbst mit meiner Geschichte. Sprich, es ist verdammt schwer, nur live zu spielen oder eine Tour hinzukriegen, weil die Veranstalter sagen, die Verkaufszahlen sind schlecht. Also ganz viele kenne ich, die auch sagten, ja, hier wurden uns die Gigs abgesagt. Weil es gibt ja so viele, es gibt ja international, also auch durch Spotify, also alle hören Musik, Musik, Musik. Ist ja Konsumgut, so wie Klamotte und was auch immer. Also das ist gut, aber es hat eben auch sehr, sehr dunkle Schattenseiten.
Das heißt, du bist ja auch Management dann. Du bist ja, dein
Also
dein
es ist Manager. Wahnsinnig schwer, weiterhin Musiker zu sein und seine Musik zu machen und davon zu leben.
Mhm.
Und wenn, dann musst du eben gucken, dass du kleinere Brötchen bäckst oder du hast das Glück, einigermaßen erfolgreich zu sein und kannst dadurch spielen und wirklich alle überleben, dadurch, dass sie live spielen und dass sie Merch verkaufen. Das ist so seit Jahren jetzt das Ding. Aber dahin zu kommen, ist eben gar nicht so leicht. Und wenn, dann muss man sich neue Wege überlegen. Und selbst wenn man eine Geschichte hat, wie ich sie habe, heißt es halt noch lange nicht, dass du Hörer findest. Ne? Also es ist, also für die Jüngeren, ich habe eine Nichte, die singt auch, Fanny Brauweiler, nennt sich Fanny. Die macht natürlich auch so super junge Musik und ist super gut vernetzt. Und bei der geht es ganz gut und bei ihren ganzen jungen Kollegen. Also es wird anscheinend auch immer noch ordentlich Geld rausgetan, wenn man bei der Universal heutzutage unterschreibt. Und man macht vielleicht deutschsprachigen Hip-Hop und kommt aus Berlin. Klar, aber wenn man dann ein bisschen älter ist wie ich, ist es immer noch schön, das zu tun, aber es ist nicht so einfach, da sein Auskommen zu haben. Puh. Jo.
Wie gehen wir optimistisch aus dem Podcast raus? Ja. Was wünschst du dir für Berlin? Wie kann sich die Stadt wieder ein bisschen, ja, dass es mehr Sterne gibt als nur vier.
Dass du hier bleibst, auf jeden Fall.
Ich wünsche mir echt so ein größeres Miteinander. Das finde ich total schön, dass man mehr so auch miteinander zu tun hat. Und das ist diese Coolness. Oh, geht so. Also auch so mehr miteinander sprechen, mehr miteinander zu tun haben. Anonymität finde ich auch ganz gut, aber irgendwie nervt es halt auch. Und genau, und mehr Freundlichkeit. Das ist, fehlt ja in Berlin manchmal schon. Mhm. Also ich habe da total Lust drauf. Ich bin gerne nett und dann ist man auch zu mir nett. Und auch so, ja, und so gemeinsam vielleicht auch daran arbeiten, dass die Stadt lebenswert bleibt. Das fände ich auch gut. Dass wir da alle so ein bisschen mit eingebunden werden und nicht nur in dieser Stadt leben.
Das ist doch super. Das ist doch
ein schönes Schlusswort. Und es war auf jeden Fall ein sehr nettes und inspirierendes Gespräch. Und Dankeschön. Danke, dass wir da sein durften und dass du Gast in unserem Podcast warst. Gerne
sehr
wieder.
Gerne.
Und
danke.
Ganz, 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 ganz viel Erfolg und dass du für immer hier bleibst.
Ja, das mache ich.
Tschüss.
Tschüss.